Ja, ganz Österreich hat in diesen Tagen und blickt auch heute noch einmal nach Schladming, dorthin, wo sich wagemutige Brettl-Artisten zur höheren Ehre der selbstdeklarierten Skination Nummer 1 zu Tal und ja, immerhin auch zu ein paar Medaillen inzwischen geschwungen haben, und alle hoffen natürlich, dass heute noch eine dazukommt. Ganz Österreich. Ganz Österreich? Nein, ein kleines, unbeugsames Völkchen hört nicht auf, dem Skizirkus Widerstand zu leisten. Und ich gestehe, dass ich dazugehöre. Früher habe ich auch keinen alpinen Bewerb ausgelassen. Inzwischen interessiere ich mich wesentlich mehr, seit einigen Jahren schon, für die nordischen Disziplinen, Skispringen, Skilanglauf und vor allem Biathlon. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Danke, Brigitte. Sie ist meine Regie, die also die Bilder rechtzeitig hier dann auch projizieren wird. Biathlon, diese Kombination aus Langlaufen und Schießen. Für mich ist das inzwischen die Königsdisziplin der Bewerbe mit diesen beiden so unterschiedlichen Anforderungen. Auf der einen Seite Kraft, Zähigkeit in der Loipe, Mut und Geschicklichkeit bei den Abfahrten. Auf der anderen Seite Ruhe, Konzentration, ein gutes Auge am Schießstand. Und vor allem natürlich dieser Wechsel vom einen zum anderen. Auf der Strecke, da ist der Puls am Anschlag. Am Schießstand soll dann nur noch das Gewehr im Anschlag sein. Puls runterfahren, vom Adrenalinrausch in die totale Nüchternheit, aus der Bewegung in den Stillstand kommen. Also ich muss sagen, mich fasziniert das ungemein, und deshalb gilt mein Interesse der diesmal interessanterweise sogar zeitgleich mit der alpinen Ski-WM stattfindenden Biathlon-Weltmeisterschaft, das ist schon erwähnt worden, im tschechischen Nové Město. Und ich muss auch gestehen, dass ich heute ein ziemliches Opfer bringe für euch, indem ich diesen Tag hier in der Moga zubringen werde. Wetter ist auch sehr schön draußen, okay, aber ich wäre gern vor dem Fernseher gesessen, weil heute stehen die beiden abschließenden Bewerbe im Massenstart auf dem Programm, aber ich habe es aufgenommen, und wenn ich dann nachher nach Hause komme, werde ich alle Viere von mir strecken und werde mir das im Nachhinein noch geben. Sport und Glaube, es ist schon angeklungen in der Einleitung, das sind zwei unterschiedliche Bereiche, die sich aber gegenseitig inspirieren. Das lässt sich schon in der Bibel erkennen, speziell beim Apostel Paulus, der offensichtlich sehr versiert gewesen sein muss in Sachen Sport. Es hat ja zu seiner Zeit regelmäßig große Sportevents gegeben, nicht nur die Olympischen Spiele, sondern es gab die Isthmischen Spiele in Korinth, es gab die Pythischen Spiele bei Delphi. In jeder größeren Stadt hat es Sport- und Wettkampfstätten gegeben. Frommen Juden, und Paulus war ein solcher, frommen Juden war der Besuch dieser griechischen, also heidnischen Städten streng untersagt. Aber ich weiß nicht, Paulus hat sich entweder nicht an dieses Verbot gehalten oder er hat auf andere Weise von den Wettkampfregeln, von den sportlichen Fachausdrücken etwas mitbekommen, weil er sie in seinen Briefen erwähnt. Und Paulus hat sich auch nicht gescheut, Vergleiche heranzuziehen aus der Welt des Sports für die Botschaft des Evangeliums, auch für das Leben als Christ. Speziell eine Passage fällt da ins Auge. Sie ist schon vorgelesen, ich lese sie noch einmal. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Soweit Paulus im ersten Korintherbrief im Kapitel 9. Damals hat es natürlich noch keine Winterspiele gegeben, sondern nur sommerliche Wettkämpfe. Aber ich bin mir fast sicher, wenn Paulus Wintersport gekannt hätte, dann hätte er für seine Vergleiche mit Vorliebe natürlich Biathlon herangezogen. Und vielleicht hätte er sogar etwas zugespitzt formuliert, Christen sind Biathleten. Denn Laufen und Treffen. Laufen und Treffen. Darum geht es sowohl beim Biathlon als auch bei den Disziplinen, die Paulus vor Augen gestanden sind. Ein bisschen dunkel jetzt von Vasen, Läufer und Faustkämpfer. Zunächst zum Laufen. Paulus war sehr vertraut mit der Disziplin des Wettlaufs. Er hat sie vor sich gesehen, die Läufer, wie es Luther völlig korrekt übersetzt, in den Schranken gelaufen sind, in voneinander abgegrenzten Bahnen und wie sie um die Goldmedaille, damals ein Siegeskranz, wettgeeifert haben. Ihr wisst doch, schreibt Paulus, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Christen laufen mit vollem Einsatz. Christsein ist kein Spaziergang. Auch der Weg ist nicht das Ziel. Paulus war der Meinung, dass Christsein eine äußerst anspruchsvolle und auch durchaus anstrengende Lebensweise ist. Vergleichbar mit der Lebensweise eines Sportlers. Eine Lebensweise, die alle Kräfte fordert, die ganzen Einsatz verlangt und vor allem auch die Fokussierung auf ein großes Ziel. Den Sieg, die Medaille oder vielleicht auch die Erfahrung, dabei gewesen zu sein bei einem ganz großen Ereignis. Der Kampf um den Siegespreis erfordert Fitness. Christsein erfordert Fitness. Fitness, nicht Wellness. Seit etwa 20, 25 Jahren wird ja der Fitnessgedanke durch den Wellnessgedanken verdrängt. In meinem Langenscheid Dictionary von 1988, da ist das Wort Wellness noch nicht enthalten, Fitness, aber sehr wohl. Noch in den 80er Jahren haben sich ja ganze Heerscharen auf die Trimm-dich-Pfade gestürzt und sich zum Teil zu Tode gequält. Und vielleicht war es ein Gegenausschlag des Pendels, dass das Wohlfühlen ohne Anstrengung immer mehr zur Devise wurde. Streicheleinheiten statt Sprinteinheiten. Liegewiese statt Liegestütz. Und wenn fit unbedingt sein muss, dann auf jeden Fall fit for fun. Paulus' Devise aber hieß fit for run. Diese Entwicklung von der Fitness zur Wellness, die hat sich fast unmerklich auch in der Religiosität vollzogen. Ein Zitat aus der Wochenzeitung Die Zeit. Wer je im Feng Shui-Hotel übernachtet oder im Möbelhaus einen Buddha gekauft hat, der weiß, dass Glauben heute glücklich machen soll. Er ist kein schwer verdauliches, weltanschauliches Komplettpaket mehr, sondern leicht konsumierbare Wellness. Glauben darf schon deshalb nicht anstrengend sein, weil er nicht mehr die soziale Person betrifft, sondern in der Freizeit stattfindet und mit all den säkularen Alternativen von Joggen bis Kino konkurriert. Soweit aus diesem Zeitungsartikel. Und wie sieht es bei uns entschiedenen Christen aus? Die Frage, was tut mir gut? Droht sie nicht auch bei uns die Frage, was willst du, Herr, zu verdrängen? Auch in christlichen Verlagen macht sich Wellness-Literatur breit. Lebe leichter, genial normal zum Wunschgewicht. Aus einem christlichen Versandkatalog. Momente, die nur dir gehören. Klingt fast so wie, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Kleine Auszeiten zum Auftanken. Okay, das ist immerhin etwas Wichtiges. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und ich glaube auch so Missionsfreizeiten, vermute es wenigstens leiden an Teilnehmerschwund, während Wellnesswochenenden voll im Trend liegen. Der Trend zum Kuschelgott und zur Wohlfühlreligion, der ist nicht zu leugnen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbst diesem Trend erliegen. Ich denke, es wird sich lohnen, unter diesem Blickwinkel der Fitness und der Wellness einmal auch unsere aktuellen Lobpreislieder einmal durchzuforsten. Ich wage die Prognose, dass auch da verstärkt Wellness angesagt ist. Aber das ist eine subjektive Meinung. Tatsache ist, Christen sollen fit sein. Ein Zitat aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig. Man könnte durchaus auch sagen, der mache euch fit in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Übrigens, das biblische Wort für Fitness, was ist das biblische Wort für Fitness? Frömmigkeit. Fromm. Fromm heißt in der Ursprungsbedeutung nützlich, brauchbar, tüchtig. Und die Engländer würden vielleicht sagen, fit. Frömmigkeit ist Fitness. Frömmigkeit ist Brauchbarkeit für Gott. Christen sollen fit sein und Christsein erfordert auch Mut. So wie die Abfahrten beim Biathlon. Immerhin 60 Sachen kriegen die da drauf auf der Strecke und diese Skier haben keine Stahlkanten. Christsein erfordert Mut. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Mut, nicht Übermut. Kraft gepaart mit Besonnenheit. Ich will das nur andeuten. Christsein erfordert Disziplin und Enthaltsamkeit. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, schreibt Paulus, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Mir nötigt das höchsten Respekt ab, was Athleten, Athletinnen tun, was sie einsetzen für ihren Sport und wirklich ihr gesamtes Leben darauf abstellen. Die Läufer, die in den Schranken laufen, wie es bei Paulus hieß, also die sich buchstäblich beschränken lassen, die auf vieles verzichten, die enorme Disziplin aufbringen und sich im Wettkampf dann verausgaben bis zum Umfallen. Und selbst wenn sie ein scheinbar aussichtsloses Rennen laufen, eine Disziplin ist besonders brutal, wenn du da einen Fehlschuss machst, dann bekommst du eine ganze Strafminute zur Zeit aufgebrummt, also etwas, das du dann wahrscheinlich nicht mehr aufholen kannst und trotzdem dann vielleicht noch 5-6 Kilometer weiter zu laufen, die Motivation dafür zu bekommen, das ist nicht so ganz ohne. Vielleicht schaue ich auch lieber Langlauf und vor allem Biathlon als alpinen Skilauf, weil diese Anstrengung, dieser Einsatz da zumindest für den Zuschauer deutlicher sichtbar wird. Dieses Leben in Disziplin, das war auch für Paulus eine Lebensmaxime. Ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, sagt er einmal, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Wie gesagt, Biathlon ist eine Kombination aus Laufen und Treffen. Paulus hatte neben dem Läufer auch noch das Bild des Faustkämpfers, des Boxers vor Augen. Es ist überhaupt eine der ältesten sportlichen Disziplinen, vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, aber wie auch immer, auch Schießen ist nicht jedermanns Sache, für manche sehr militärisch. Tatsache ist, Paulus schreibt, darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Wer treffen will, der muss sich konzentrieren. Der muss den richtigen Zeitpunkt abwarten können und diesen dann auch blitzschnell nützen. Das ist beim Boxen so, das ist auch beim Biathlon so. Und im Leben eines Christen, denke ich, ist es nicht anders. Bevor ich aber auf das Treffen noch näher zu sprechen komme, muss ich noch etwas über etwas reden, was zwischen dem Laufen und dem Treffen liegt. Und das ist für den Erfolg absolut erforderlich, nämlich Ruhe und Routine. Zwischen dem Laufen und dem Schießen gibt es eine Ruhephase. Kein Biathlet schießt aus vollem Lauf. Es braucht diese Phase der Ruhe, wo der Puls von 180, 190 auf zumindest 160 runtergeht, damit die Waffe ruhig gehalten werden kann. Und ich finde, der besondere Reiz, die besondere Herausforderung beim Biathlon liegt tatsächlich in diesem Wechsel von Bewegung und Ruhe und dem Übergang von einem zum anderen. Die deutsche oftmalige Goldmedaillengewinnerin Magdalena Neuner, sie ist letztes Jahr abgetreten mit noch nicht mal 25, weil sie gesagt hat, es gibt auch im Leben noch etwas anderes als den Sport. Das hat der Konkurrenz höchste Hochachtung, von der Konkurrenz ihr höchste Hochachtung eingebracht, das also zu tun. Und sie hat einmal, als sie noch gelaufen ist, gesagt, es ist wichtig, irgendwann zu verstehen, dass es nicht reicht, nur körperlich zu trainieren, sondern dass man einfach mehr machen muss. Ich habe Gott sei Dank früh genug verstanden, dass es auch im mentalen Bereich wichtig ist, etwas zu tun. Ich habe da ganz, ganz viel gemacht und das hat mich extrem weitergebracht. Ich denke, auch das ist im Christsein nicht viel anders. Wir sollen laufen, jawohl, wir brauchen Einsatzbereitschaft, wir brauchen Kampfgeist, wir brauchen auch die Fähigkeit, im richtigen Moment die letzten Kräfte zu mobilisieren. Aber wir brauchen im rechten Moment auch die Konzentration, die Ruhe. Und die kommt nur aus einem bewussten Runterfahren des Tempos, innehalten. Durchatmen. Wir müssen etwas im geistigen, mentalen Bereich tun, aber wir müssen auch etwas im geistlichen, im spirituellen Bereich tun. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn, haben wir gesungen vorhin. Der Wechsel von Arbeit und Ruhe, das fruchtbare Wechselspiel von Aktion und Stille. Ich muss gestehen, ich würde mir wünschen, dass mir das besser gelingt, als es mir gelingt. Und ich wünsche mir auch, dass mir das rechtzeitige Umschalten so schnell gelingen würde wie den Biathleten. Ich begehe oft den Fehler, mir diese Zeiten der Ruhe nicht zu gönnen. Ich meine, aus vollem Lauf ballern zu können und auch zu treffen. Laufen und treffen. Vor dem Treffen braucht es also, wie gesagt, diese Ruhephase und es braucht auch eine gewisse Routine. Wer die Biathleten beobachtet, wenn sie zum Schießstand gelaufen kommen, wie sie dann erstens einmal das Tempo zurücknehmen, wie sie mit einer nahezu schlafwandlerischen Sicherheit ihr Gewehr abnehmen, die Schutzkappe vom Gewehrlauf entfernen, sich selbst die Waffe in richtige Position bringen, das Magazin einlegen, den Halteriemen einhängen, die Waffe entsichern, und dann noch einmal durchatmen. Das sieht alles so spielerisch, so selbstverständlich aus, ist aber das Ergebnis von 1000 und mehr Versuchen und vielen, vielen Trainingseinheiten, die jeden Handgriff ins Unterbewusstsein einprägen. Und für mich ist das auch zum Bild geworden. Unsere Waffe, unter Anführungszeichen, ist ja die Bibel. Der Bibel selbst als Schwert bezeichnet. Und diese Waffe sollten wir mit einer selbstverständlichen Sicherheit, mit einer schlafwandlerischen Sicherheit geradezu beherrschen. Wir sollten ganz selbstverständlich damit umgehen können. Aber auch für den Umgang mit der Bibel gilt, die Selbstverständlichkeit ist das Ergebnis eines intensiven Trainings. Ich will es auch hier bei dieser Andeutung belassen und jetzt wirklich noch zur zweiten Disziplin des Biathlon kommen, dem Schießen. Beim Biathlon wird auf je 5 Scheiben pro Laufrunde geschossen. Es gibt dann bis zu 4 Runden, wo geschossen wird. In einer Entfernung von 50 Metern sind diese Scheiben angebracht und der zu treffende Bereich einer Scheibe beträgt beim Liegenschießen 4,5 Zentimeter. 50 Meter entfernt. Und beim Stehenschießen ist es ein bisschen größer, da sind es 11,5 Zentimeter. Also eine ganz schöne Herausforderung. Und es kommt nicht nur darauf an, möglichst alle Scheiben zu treffen, 0,5, wie das in der Biathletensprache heißt, sondern es kommt auch darauf an, die richtigen Scheiben zu treffen. Gunn Margit Andreasen, das ist die Dame hier, war am Montag, dem 13. Februar 2006 im Biathlonstadion von San Sicario der Olympia-Pechvogel des Tages. Die 32 Jahre alte Norwegerin zielte beim letzten Stehenschießen des 15-Kilometer-Rennens versehentlich auf die falschen Scheiben, auf die daneben. Sie hat sich damit 5 Strafminuten eingehandelt und ist auf den 61. Platz aus aussichtsreicher Position zurückgefallen. Paulus hat in einem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus angemerkt, und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Es gilt zu treffen und es gilt, die richtigen Scheiben zu treffen. 5 Scheiben und dazu noch ein paar Motivationsworte aus der Bibel, die ich im Wesentlichen gar nicht kommentieren möchte, die Sie einfach auf sich wirken lassen können. Das erste, die rechte Wahl treffen. Dazu schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die einst Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich. Und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten denn wir heil davonkommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Und etwas weiter im Brief heißt, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Das war das Anliegen des Schreibers des Hebräerbriefs, dass die Menschen, die Christen geworden sind, nicht wieder in das alte, das war nicht unbedingt das heidnische Leben, sondern das war das Leben auch nach dem jüdischen Gesetz, in dieses wieder zurückzufallen. Die entscheidende Wahl, die zu treffen ist, Gesetz oder Gnade. Vertraue ich auf die eigenen Fähigkeiten zum Guten oder vertraue ich auf Gottes Macht? Dass das auch gerade ein Thema für langjährige Christen ist, das zeigt ja unter anderem auch dieser Hebräerbrief, auch andere Stellen, im Galaterbrief zum Beispiel, die uns ermahnen, Gottes Gnade nicht zu versäumen, nicht am Ziel vorbeizuschießen. Übrigens, das griechische Wort für Sünde, Hamartia, könnte man salopp, etwas salopp übersetzen mit Zielverfehlung. Die richtige Wahl treffen. Das zweite, die zweite Scheibe, den Willen Gottes treffen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Im Epheserbrief schreibt Paulus, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Den Willen Gottes treffen. Alles, was wir tun, was wir denken, was wir reden, soll darauf abzielen, dass Gottes Wille geschieht. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das sollte zu unserer Standardfrage gehören. Ich glaube nicht, dass wir jedes Mal eine total klare Antwort auf diese Frage bekommen und hundertprozentig sicher sein können. Aber allein schon, dass wir die Frage stellen, bringt unseren Gewehrlauf jetzt wieder unter Anführungszeichen in die richtige Richtung, in die richtige Ausrichtung, dass wir dann tatsächlich auch das richtige Ziel anpeilen. Den Willen Gottes treffen. Das dritte, den rechten Zeitpunkt treffen. Paulus schreibt, achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Im Griechischen gibt es 2 Ausdrücke für Zeit, 2 wesentliche. Einmal Chronos, das ist die messbare, die verrinnende Zeit. Und dann gibt es Kairos, das ist die rechte Zeit, der entscheidende Augenblick. Und von diesem entscheidenden Augenblick spricht Paulus, wenn er sagt, nutzt die Zeit, trefft den rechten Zeitpunkt. Vielleicht für ein Gespräch, für ein Bekenntnis, für eine Aktion, der Liebe, einen Besuch und so weiter. Den rechten Zeitpunkt treffen. Die vierte Scheibe, die ich hier vorschlage, es gibt sicher noch viel mehr, insgesamt wird er dann mal auf 20 Scheiben geschossen, also 4x5, also man kann das sicher noch fortsetzen. Aber mir war das wichtig, auch den richtigen Ton treffen. Im Alten Testament bei Jesaja finden wir dieses Bekenntnis des Gottesknechtes. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und Paulus schreibt, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wissen, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das würde ich mir wünschen, dass ich immer den richtigen Ton treffe. Dass ich weiß, wie ich mit dem Müden reden soll. Vielleicht vor allem dann noch, wenn ich selbst müde bin. Es hat auch hier wieder etwas mit dem Hören zu tun. Das rechte Reden kommt aus dem rechten Hören. Die treffenden Worte zu finden und zu trösten, um aufzubauen, auch Kritik zu üben, auch zu ermahnen. Das griechische Wort für ermahnen, das hat ja so eine Doppelbedeutung. Ermahnen, aber auch ermuntern, ermutigen, motivieren, könnten wir vielleicht sagen. Und sehr oft kommt alles darauf an, dass wir das treffende Wort dann auch zur passenden Zeit und im richtigen Ton sagen. Die fünfte Scheibe schließlich, die Mitchristen treffen. Nicht abschießen, bitte. Treffen. Im Sinn, wie es der Hebräerbrief schreibt, wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Und im Römerbrief schreibt Paulus, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft als Wettbewerb. Müsste man überlegen, was das bedeutet. Wetteifern in der Gastfreundschaft. Ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen. Es wird auch Zeit, dass ich zum Schluss komme. Böse Zungen behaupten ja, Biathlon sei die Sportart für Wilderer. Erst schießen und dann weglaufen. Ich komme, je länger ich darüber nachdenke, zur Gewissheit, Christen sind Biathleten. Mit vollem Einsatz laufen. Der Wechsel aus der Bewegung in die Ruhe, die Waffe im Schlaf beherrschen, schießen und treffen. Alles natürlich jetzt nur Bilder, Metaphern, die Sie für sich einfach auch mal weiter spinnen können. Am Ende, da winkt der Siegespreis. Und spätestens hier, denke ich, werden auch die Vergleiche mit dem Sport gesprengt, denn den Pokal, das hat auch Paulus gemerkt, den Siegespreis gewinnt natürlich in der Regel nur einer, wenn es nicht gerade ein Ex-Equo-Rennausgang ist. Und im Christsein ist es so, den Pokal gewinnt nicht nur einer oder eine, sondern jeder und jede, die sich in ihrem Leben fit für Gott gemacht haben. Oder sollte ich besser sagen, die sich von Gott fit fürs Leben haben machen lassen? Amen.